Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Michael Bröker und ich starte auch heute wieder sehr gerne mit Ihnen in diesen Tag. Es ist Dienstag, der 7. Juli. Heute könnte die Frauenquote in der CDU Realität werden. Und damit würde die Modernisierung der Merkel-CDU in ihre letzte Kurve einbiegen. Heute tagt nämlich eine scheinbar harmlos klingende Struktur- und Satzungskommission, die, naja, wenn es nach den Konservativen in der Partei geht, wohl eher ein Trupp prinzipienloser Putschisten ist. Denn dort soll heute eine 30-prozentige verbindliche Quote für alle CDU-Gremien beschlossen werden. Und ab 2025 soll diese Quote auf 50% anwachsen. Parität in der Merkel-CDU, das ist das Ziel. Was manche als Linksruck kritisieren, nennen die Merkelaner Realitätssinn. Die Kanzlerin, dieses politische Chamäleon, hat ihren Machiavelli gelesen. Der hat schon früh geschrieben: Ich glaube, dass nur der erfolgreich ist, der seine Handlungsweise mit dem Zeitgeist in Einklang bringt. Oder um es mit Hans-Dietrich Genscher zu sagen, fordern, was kommt. Denn wenn in Deutschland mehr Frauen als Männer leben, hat eine Volkspartei doch ein Problem, in der nur 26% Frauen aktiv sind. Gesellschaftliche Umbrüche hat die Merkel-CDU in 20 Jahren systematisch und pflichtbewusst zu ihrem Thema gemacht. Viele Beispiele gibt es dort aufzuzählen, zum Beispiel die Ehe für alle. Jens Spahn war bei diesem Thema Vorreiter.
Wenn zwei Männer heiraten, ist das nicht das Ende der Familie, wie einige sagen. Und ich werbe ja immer sehr dafür, weil ich sage, das sind konservative Werte, christlich-demokratisch-bürgerliche Werte, die gelebt werden in solchen Partnerschaften. Verbindlichkeit, Treue, ein Leben lang, nicht einfach nur zusammenziehen, sondern vor dem Staat versprechen, wir sind zuerst füreinander da.
Auch die Wehrpflicht, dieses Grundprinzip der Christdemokraten, gehörte einst zur Partei wie der Bundesadler zum Plenarsaal. Und doch wickelte ausgerechnet ein Unionsminister die Wehrpflicht ab.
Wir nehmen mit der Einführung eines freiwilligen Wehrdienstes Abschied von der Verpflichtung zum Grundwehrdienst. Und wir nutzen diese Gelegenheit auch, um den vielen Grundwehrdienstleistenden der letzten Jahrzehnte Dank zu sagen.
Und nach dem größten anzunehmenden Unfall im japanischen Atomkraftwerk Fukushima beschloss die CDU-Chefin Angela Merkel das Aus der Atomkraft. Ein Störfall weniger auf dem Weg der CDU in die Mitte.
In Fukushima haben wir zur Kenntnis nehmen müssen, dass selbst in einem Hochtechnologieland wie Japan die Risiken der Kernenergie nicht sicher beherrscht werden können. Wer das erkennt, muss eine neue Bewertung vornehmen.
Auch die Flüchtlingsfrage war für viele konservative Wähler und Parteimitglieder bis heute ein Minitekel. Manche grummelten, manche flüchteten scharf rechts zur AfD.
Ich sage ganz einfach, Deutschland ist ein starkes Land. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden.
Heute nun das vielleicht letzte Puzzlestück in der Ära Merkel. Eine Frauenquote in der CDU. Merkel hätte es geschafft und könnte Platz machen für einen Mann. Dazu spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Gordon Ripinski, stellvertretender Chefredakteur von The Pioneer.
Hallo Michael, ich grüße dich.
Viele Debatten, jetzt der Beschluss. Was bedeutet das denn für die CDU, Gordon?
Ja, das ist eigentlich nicht weniger als eine ganz große letzte kulturelle Revolution, die von Annegret Kramp-Karrenbauer im Schulterschluss mit der Bundeskanzlerin durchgesetzt werden soll. De facto bedeutet es, dass ab 2023, also schon mitten in der kommenden Legislaturperiode, alle Parteiämter innerhalb der CDU paritätisch besetzt werden. Das ist eine massive Veränderung, die Partei spüren wird. Und es ist tatsächlich der Abschluss im Modernisierungsprozess, den Angela Merkel vor langer Zeit angestoßen hat und der damit jetzt enden wird.
Nachzulesen sind all diese Details bei thepioneer.de in unserem Hauptstadt-Newsletter, der seit einer Stunde online ist. Vielen Dank, Gordon.
Danke dir.
Unsere weiteren Themen heute. Bundesfinanzminister Olaf Scholz spricht bei uns auf der Pioneer One über das 130 Milliarden Euro schwere Konjunkturpaket und wie er sich die Kanzlerkandidatur in seiner Partei sichern will.
Der Wumms ist schon spürbar. Ich finde, das ist ja als Vorhersage immer schwierig. Aber ich habe das Gefühl, dass jeder merkt, dass sich die wirtschaftlichen Zahlen langsam wieder verbessern und dass es offenbar richtig war, dass wir so schnell, so groß gehandelt haben und ja auch als Erste in Europa mit dieser Dimension vorangegangen sind.
Außerdem berichtet unsere Wall Street-Korrespondentin Sophie Schimanski über den neuen Coup von Warren Buffett. Und wir schütteln den Kopf über einen Weltklasse-Sportler, der sich leider gerade ziemlich lächerlich macht. Und wir ziehen den Cowboy-Hut vor dem Komponisten des Wilden Westens. Olaf Scholz ist Angela Merkels wichtigster Minister. Der Großteil der Konjunkturmaßnahmen, die jetzt über das Land verteilt werden, sind in seinem Haus entstanden, im Bundesfinanzministerium. Der Hamburger Jurist gilt als fleißiger Arbeiter im Weinberg der Kanzlerin. Aber Achtung, inzwischen ist der Mann sogar in seiner eigenen Partei beliebt, der SPD. Umfragen zufolge ist er der populärste Sozialdemokrat im Land und hat damit sehr gute Chancen, demnächst Kanzlerkandidat der Partei zu werden. Und der nüchterne Hanseat kommt inzwischen mit seinem Wumms sogar kommunikativ ein wenig in die Offensive.
Wir wollen mit Wumms aus der Krise kommen.
Der Finanzminister verteilt Milliarden über das Volk. 280 Milliarden sind es alleine in zwei Extrahaushalten. Mehrwertsteuer runter, extra Kindergeld, Zuschüsse, Kredite. Staatliche Investitionen, wohin man schaut. Aber reicht das als Impuls, um die Wirtschaft nach dem Lockdown wieder in die Spur zu bringen? Und wer zahlt das eigentlich alles? Darüber haben mein Kollege Gordon Ripinski und ich mit dem Finanzminister bei seinem ersten Besuch auf der Pioneer One gesprochen. Herzlich willkommen und einen schönen guten Tag, liebe Pioneers hier an Bord der Pioneer One. Heute zum ersten Mal auf dem Schiff der Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Herzlich willkommen.
Schönen Tag.
Und guten Tag, grüße Sie.
Gordon Ripinski ist da. Wir reden mit dem Finanzminister und freuen uns, dass er da ist und fragen natürlich als allererstes das, was vielleicht viele Menschen am meisten interessiert, die gerade Sorgen haben angesichts der Rezession, ob der Wumms, den Sie versprochen haben, schon spürbar ist.
Der Wumms ist schon spürbar. Ich finde, es ist jetzt noch nicht der Zeitpunkt zu sagen, was genau alles geschehen wird und geklappt hat. Das ist ja als Vorhersage immer schwierig, aber ich habe das Gefühl, dass jeder merkt, dass sich die wirtschaftlichen Zahlen langsam wieder verbessern und dass es offenbar richtig war, dass wir so schnell, so groß gehandelt haben und ja auch als Erste in Europa mit dieser Dimension vorangegangen sind.
Schnell und groß gehandelt. Dahinter steckt natürlich auch der Wunsch nach diesem sogenannten V-Szenario. Also es geht einmal steil nach unten und dann aber auch wieder steil nach oben. Glauben Sie daran im Moment?
Wir haben alles dafür getan, dass die wirtschaftliche Krise sich nicht über lange Zeit hinzieht, sondern dass es schnell wieder besser werden kann. Das betrifft all die Dinge, die wir in Deutschland machen können, selbstverständlich. Wir wissen aber, dass Deutschland eine sehr vernetzte Volkswirtschaft ist, die in Europa, in der ganzen Welt Anknüpfungspunkte hat, als jemand, der Handel treibt, als jemand, der Dienstleistungen veräußert. Und deshalb ist es sicher gut, dass auch in anderen Ländern ähnliche Entscheidungen getroffen worden sind und auch, dass wir jetzt viele Maßnahmen in Europa ergriffen haben und ergreifen, um dafür zu sorgen, dass auch anderswo die Wirtschaft wieder Tritt fasst.
Es ist sehr, sehr viel Geld, Herr Scholz. Ein kluger Ökonom hat mal zusammengerechnet, dass alle haushaltsrelevanten Maßnahmen in diesem Jahr alleine ungefähr 1,3 Billionen Euro Kredite, Zuschüsse, wenn sie ausfallen könnten, zusammen ergeben eine unvorstellbare Summe. Wer zahlt das eigentlich alles irgendwann mal zurück?
Sehr gut, dass Sie beschrieben haben, was da so alles zusammenkommt. Was wir jetzt gerade gemacht haben, ist einen Haushalt für dieses Jahr zu beschließen, der mit einer Kreditaufnahme von 218 Milliarden Euro verbunden ist. Das heißt, das ist die Summe, die wir an Schulden aufnehmen in diesem Jahr. Und zwar genau diese Summe mehr, als wir geplant hatten, weil wir in den letzten Jahren gut gewirtschaftet haben, weil wir stabile Haushalte hatten, können wir das uns auch leisten. Dann ist es aber wichtig, es schnell zu machen und auch effizient und nicht sich so Stück für Stück an die Sache heranzutasten. Denn wir wollen ja den Trend drehen. Wir wollen ja, dass die Wirtschaft wieder wächst, dass die Arbeitsplätze erhalten bleiben, dass wieder neue Arbeitsplätze entstehen.
Verstehe ich, aber man geht natürlich das Risiko ein, Trittbrettfahrer, Mitnahmeeffekte. Man muss über das hinausgehen, was man eigentlich machen würde, oder? Kann man das nicht einfach mal einräumen, dass im Zweifel davon auch ganz viel Geld nicht treffsicher, vielleicht nicht wirksam ausgegeben wird?
Wir haben uns über möglichst hohe Treffsicherheit Gedanken gemacht. Eine Entscheidung zum Beispiel, die ich versucht habe, überall durchzusetzen und die auch ziemlich präzise da, wo es geht, beachtet worden ist, ist zum Beispiel zu sagen, wir wollen, dass das Geld auch in der Krise ausgegeben wird. Also dieses Jahr und das nächste Jahr. Natürlich ist der normale Reflex überall in Deutschland und auch von allen, die fachlich irgendwelche Interessen haben, dass sie sagen, so jetzt haben wir das Geld. Jetzt planen wir mal gemütlich und geben das dann so 23, 24 aus. Aber da hoffen wir ja, ist die Krise längst vorbei. Deshalb ist mit allem, wo man das machen kann, auch die Ansage verbunden, das Geld muss jetzt investiert werden, denn wir wollen jetzt die Wirtschaft stabilisieren.
Sie haben gesagt, die Krise ist hoffentlich irgendwann vorbei. Das ist natürlich die große Variable. Wann ist diese Krise vorbei? Wann kann es dann wirklich losgehen? Wir wissen nicht, was im Herbst passiert. Wie sind da Ihre Prognosen? Haben Sie noch Puffer, dass Sie im Herbst, wenn eine zweite Welle kommt, im Winter vielleicht nochmal nachlegen könnten?
Wir haben noch Puffer, aber wir haben natürlich unsere Maßnahmen so bemessen, dass wir damit auch den gewünschten wirtschaftlichen Effekt erreichen. Und viele Prognosen, die uns erreicht haben, auch von außerhalb Deutschlands, gehen davon aus, dass wir zum Ende des nächsten Jahres, Anfang übernächsten Jahres das Vorkrisenniveau wieder erreicht haben werden. Und wenn das so kommt, wäre das ja eine gute Sache und bedeutet ja, dass schon in diesem Jahr und noch mehr im nächsten Jahr viele wirtschaftliche Daten wieder besser sind als jetzt.
Fühlen Sie sich eigentlich manchmal als so eine Art Superminister für Finanzen und Wirtschaft in dieser Krise? Weil in Wahrheit sind Sie es ja, die ganz viel von den Entscheidungen treffen, die dann tatsächlich für die Wirtschaft in Deutschland entscheidend sind.
Ich mache meinen Job. Da bin ich mit beauftragt und das versuche ich möglichst gut zu machen. Und natürlich gelingt das nur, wenn wir alles in den Blick nehmen und auch möglichst gut kooperieren. Und ich denke, das gelingt ganz gut.
Aber normalerweise muss sich ein Finanzminister ja auch so um so unbeliebte, manchmal unbeliebte Themen wie die Schuldenbremse kümmern. Da ist natürlich aktuell nicht das Thema, aber wann wird es wieder darum gehen, ob man die Schuldenbremse einhält?
Wir haben in den letzten Jahren solide gewirtschaftet und das ist in diesem Fall ja auch mal ein beruhigender Hinweis. Als die letzte Finanzkrise zu Ende war, waren wir von knapp über 60% Staatsverschuldung auf knapp über 80% gekommen und haben seither das Stück für Stück abgebaut. Und als es jetzt losging, waren wir sogar unter 60%, haben alle Maastricht-Kriterien eingehalten.
Und nächstes Jahr sind wir wieder bei 80.
Und jetzt geht es wieder hoch in Richtung 80%. Das haben wir ja auch so ausgerechnet. Aber wir dürfen schon die Hoffnung damit verbinden, dass es uns wieder gelingt, die Staatsfinanzen in Ordnung zu kriegen. Ich glaube, dass wir ab 2022 nicht mehr von der Ausnahmeklausel des Grundgesetzes Gebrauch machen werden müssen. Wobei in dieser Situation und in dieser Zeit Vorhersagen immer kompliziert sind.
Herr Scholz, Sie sind ja als Finanzminister auch Steuerminister. War die ermäßigte, die befristete Mehrwertsteuersenkung Ihre Idee?
Das ist über uns gekommen. Das haben wir alle gemeinsam so entwickelt. Ich glaube, dabei sollten wir bleiben. Das Schöne ist ja, dass wir uns was vorgenommen haben, das mehrere Tage besprochen haben und es stand nirgendwo als geheime Meldung zu lesen, sondern das kam erst raus, nachdem wir öffentlich mitgeteilt haben, was wir uns vorgenommen haben.
Ein CDU-Politiker hatte es gefordert und sogar ein Ökonom schon mal vorgeschlagen, aber ansonsten haben Sie recht, ja.
Es haben auch noch verschiedene andere gefordert. Auch bei der SPD gab es einen Beschluss dieser Art, der uns erreicht hatte. Trotzdem war die Diskussion sehr leise, was ich gut finde. Und es ist aus meiner Sicht eine Maßnahme, weil sie plötzlich ist, weil sie auch groß ist. Wir haben nicht 1% genommen, sondern 3% und bei den unteren Steuern, etwa für Lebensmittel, auch noch was heruntergenommen. Und wir haben sie zeitlich befristet. Und das ist ja das, was wir eigentlich aussenden wollen, dass alle sich was trauen. Und das ist das, was wir mit der Mehrwertsteuersenkung und all den anderen Maßnahmen des Konjunkturpakets versucht haben auszusenden als Botschaft.
Und können Sie uns heute hier als Finanzminister garantieren, dass es auch wirklich bei dieser Befristung bleibt?
Es bleibt bei der Befristung. Die ganze Mehrwertsteuersenkung würde verpuffen, wenn wir sie nicht befristen würden. Denn es geht ja darum, dass alle sich überlegen, dass sie wegen dieser Maßnahme vielleicht teurere Anschaffung nicht aufs nächste oder übernächste Jahr verschieben, wenn man wieder sieht, wie es weitergegangen ist, sondern dass sie das jetzt tun, genügend viele, damit das seinen entsprechenden ökonomischen Effekt entfaltet.
Ich erinnere mich an einen Olaf Scholz der ganz frühen Jahre, ich glaube so Ende der 90er Jahre, der fand sogar mal Steuerreform mit einem sehr einfachen, niedrigen Steuersystem durchaus denkbar, hatte das auch mal damals so intoniert. Wenn ich jetzt heute sehe, was der Staat ausgibt und was er tut, um die Wirtschaft zu stützen, Hand aufs Herz, sind Steuersenkungen eigentlich auf Jahre hinaus nicht mehr leistbar?
Na, wir werden ohne ein gerechtes Steuersystem diese Aufgaben nicht finanzieren können. Weder in der Vergangenheit, noch jetzt, noch in der Zukunft. Und wenn wir in diesen Tagen etwas lernen, dann ist es doch, dass ohne Solidarität und Gerechtigkeit kein Staat zu machen ist.
Wir sind schon beim Kanzlerkandidaten Olaf Scholz jetzt, Gordon. Das ist schön.
Also es gibt ja, soll ja Stimmen geben, die sagen, dass manche linke Sozialdemokraten finden, sie befinden sich zu sehr in der Mitte, um ein echter sozialdemokratischer Kanzlerkandidat zu sein. Jetzt haben Sie eine Zeit erwischt, in der Sie Finanzminister sind, in der Sie wahnsinnig viel Geld ausgeben können. Freuen Sie sich manchmal darüber, dass Sie die Partei so vielleicht noch ein bisschen mehr für sich gewinnen können?
Ich finde es generell gut, dass es viel Unterstützung gibt für das, was wir machen. Und das merkt man ja auch, wenn man durch die Straßen geht und angesprochen wird von vielen Bürgerinnen und Bürgern, die einfach froh sind, dass sie hier in Deutschland auf eine Politik treffen, die in der Lage ist, solche Probleme zu lösen, wie wir sie jetzt haben, gemeinsam. Und ich merke auch, dass da viele meine Arbeit ganz ordentlich finden, wie man in Hamburg sagen würde. Und das ist doch nicht schlecht.
Aber das ist eine interessante Frage. Ist die Partei, Sie sind im Moment aktuell der beliebteste Sozialdemokrat, ist die Partei näher an Sie gerückt oder Sie mit Ihrer Politik näher an die Partei?
Die Partei ist im Augenblick generell sehr geschlossen. Was ich wichtig finde, wenn man antritt zu Wahlen, wenn man gewinnen will, dann muss man es hinbekommen, das geschlossen zu tun und gemeinsam. Und man muss natürlich auch bereit sein, das wiederzuspiegeln, was zu einer guten Demokratie ohnehin dazu gehört, nämlich eine bestimmte Bandbreite, die jede Partei ausmacht. Und ich glaube, das gelingt uns gerade ganz gut miteinander.
30% plus X.
Ich finde, dass wir viel bessere Wahlergebnisse bekommen können, als wir jetzt in den Umfragen haben.
Das haben Sie mal gesagt, 30% muss immer Anspruch sein.
Das muss unser Ehrgeiz sein, dass wir auch uns erheblich verbessern. Ich spüre diesen Ehrgeiz gegenwärtig überall in der SPD entstehen.
Die Zahl sagen Sie nicht nochmal. Sie haben gesagt, wir haben immer den Anspruch, mindestens 30% bei einer Wahl, bundesweiten Wahl zu erreichen.
Das wird ja nicht mal die CDU nach der nächsten Bundestagswahl haben. Und insofern, finde ich, müssen wir schon sehen, dass die Zeiten sich ein bisschen verändert haben. Trotzdem, man sollte diesen Ehrgeiz haben, das will ich ausdrücklich dazu sagen, dass man solche Zustimmung organisieren kann bundesweit. Und dass man, und für die SPD muss ja gelten, dass sie erheblich zulegt gegenüber der jetzigen Situation. Was geht, wie wir auch in der Vergangenheit gesehen haben, das wird uns und kann uns gemeinsam gelingen.
Aus den letzten zwei Wahlkämpfen ist man eigentlich rausgegangen bei der SPD und hat gesagt, das war beides nicht gut vorbereitet. Sagen Sie mir mal Ihre 1, 2, 3 Punkte, die Ihnen vielleicht spontan einfallen, wie man so einen Wahlkampf jetzt besser macht.
Ich habe mich an den Diskussionen darüber, was man gut machen kann, in der SPD beteiligt. Und gegenwärtig sind wir ja in sehr, sehr konstruktiven Gesprächen miteinander, wie wir diesen Prozess jetzt Stück für Stück vorantreiben. Und das ist eigentlich die Botschaft, nicht, dass irgendjemand jetzt Wahlkampfkonzepte in Diskussionsrunden mit Journalisten veröffentlicht, sondern indem wir das untereinander voranbringen, und so machen wir das auch.
Ich meine jetzt auch gar nicht, dass Sie uns das Konzept veröffentlichen, sondern dass Sie uns vielleicht einmal nur ein Kriterium sagen, eine Idee davon, wie man so eine Planung machen kann, damit sie besser läuft.
Alles muss gut organisiert und gut besprochen sein. Das haben wir uns fest vorgenommen. Wenn jetzt die Parteivorsitzenden hier sitzen würden, würden die Ihnen Ähnliches sagen wie ich jetzt und auch das, was ich vorher gesagt habe, würden die auch so ähnlich formulieren, der Fraktionsvorsitzende auch und der Generalsekretär auch. Und vielleicht ist das ein Zeichen dafür, dass wir die große Überraschung sein werden in dieser Wahlauseinandersetzung, nämlich eine geschlossene, erstklassig vorbereitete und siegesgewillte sozialdemokratische Partei. Und ansonsten geht es auch um die Zukunft unseres Landes. Ich glaube, dass die Krise gezeigt hat, dass ohne Solidarität nichts funktioniert. Und es wird in dieser Wahlauseinandersetzung Positionen geben, die letztendlich Entsolidarisierung zum Thema haben. Also wer zum Beispiel jetzt in so einer Lage und nach einer solchen Krise vorschlägt, dass man den Sozialstaat reduzieren soll, vorschlägt, dass man Steuerentlastung für sehr Begüterte auf den Weg bringen sollte, der entsolidarisiert unser Land und gräbt an der Wurzel dessen, was uns gerade so stark macht.
Und das erstklassige Krisenmanagement gilt für die Bundesregierung, so habe ich Sie verstanden, aber nicht für die BaFin, die Wirecard kontrollieren sollte.
Wirecard ist ein ganz schlimmer Skandal. Ich glaube, die Dimension kann man am besten mit dem vergleichen, was in den USA der Enron-Skandal gewesen ist, der ja auch dazu geführt hat, dass eine ganze Wirtschaftsprüfungsgesellschaft nicht mehr weitergearbeitet hat, die weltweit tätig war. Vorher sprach man von den Big Five, jetzt spricht man von den Big Four. Also da sieht man schon, was für eine große Veränderung davon ausgelöst worden ist. Und deshalb müssen wir diese Situation zum Anlass nehmen, alles zu überprüfen, jeden Fehler zu identifizieren und Dinge neu aufzustellen. Ich glaube zum Beispiel ganz, ganz fest, dass wir bei dem fast selbstorganisierten Verfahren der Überprüfung von Bilanzen durch die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung nicht bleiben können. Das ist etwas, das sich nicht als effizient erwiesen hat. Nur Deutschland, Österreich und Schweden sind diesen Weg gegangen. Alle anderen Länder haben der entsprechenden Behörde wie der BaFin mehr Macht, Autorität gegeben, dass sie in Fällen, in denen es ihr wichtig ist, auch hoheitlich Prüfungen veranlassen kann und auch durchsetzen kann, dass sie auch ohne Kooperation des Unternehmens stattfinden.
Also keine Verantwortung, keine politische Verantwortung bei Ihnen, sondern die BaFin war zu zahnlos.
Ich finde, dass wer in der jetzigen Situation am besten agiert, ist derjenige, der erstmal nicht sagt, was alles auf alle Fälle dafür spricht, dass die anderen schuld sind.
Ich frage ja auch Sie, wo Ihre Verantwortung ist als BMF.
Man muss alles ganz genau gucken. Und aus meiner Sicht ist deshalb das, was wir jetzt machen, genau diese Fragen zu klären, entsprechende gesetzliche Vorschläge zu machen und auch zu prüfen, Stück für Stück, ob es irgendwo etwas gegeben hat, wo man noch hätte anders handeln können. Ich habe alle aufgefordert, dass sie dabei keine Rücksicht nehmen auf niemanden, sondern dass das sehr sorgfältig und mit großem Ernst geschieht. Das Schlimmste in solchen Situationen ist, wenn alle nicht versuchen, die Fehler zu identifizieren, sondern erstmal zu beweisen, dass es gar keine gegeben hat. Das ist kein guter Weg.
Wir werden das sorgfältig beobachten.
Ja, herzlichen Dank, Herr Scholz.
Schönen Dank.
Vielen Dank, Herr Scholz. Und einen schönen Gruß an die Pioneers da draußen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
Der US-amerikanische Star-Investor Warren Buffett ist immer für eine Überraschung zu haben. Mit seiner Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway agierte er in der Krise bisher eher zögerlich, manche würden sagen unglücklich. Aber jetzt hat er zugeschlagen und kräftig im Energiesektor eingekauft. Fast 10 Milliarden Dollar investiert er. Was ist das für ein Deal? Das will ich von unserer Korrespondentin an der Wall Street, Sophie Schimanski, wissen. Guten Morgen, Sophie.
Hi, guten Morgen aus New York.
Warren Buffett übernimmt Erdgasleitungen und Speicheranlagen von Dominion Energy. Was ist das für ein Deal und wie reagiert die Wall Street?
Ja, sehr positiv. Es ist natürlich ein Zeichen der Hoffnung, möchte ich fast sagen. Immerhin ist es das erste große Investment, das er seit der Pandemie getätigt hat. Und in den letzten Wochen hat sich Buffett ja eher zurückgezogen aus den Aktienmärkten und war sehr pessimistisch. Manche haben schon gesagt, er hat den Bezug verloren. He lost his touch, war hier so ein Narrativ. Der Deal ist jetzt insgesamt 10 Milliarden Dollar schwer, also sie zahlen 4 und übernehmen nochmal den Rest an Schulden von dem Unternehmen. Für Berkshire erhöht der Deal die Präsenz im Erdgasgeschäft ganz erheblich. Mit dem Kauf wird Berkshire Hathaway 18% der gesamten zwischenstaatlichen Erdgasübertragung in den USA halten. Aktuell sind es 8.
Ja, und dann lass uns doch noch über Uber reden. Der Fahrdienstanbieter hat in der Corona-Krise gelitten. Kaum Passagiere im Auto. Jetzt will Uber das Liefergeschäft ausbauen. Erklär uns doch bitte die Strategie des Unternehmens.
Ja, gerne. Sie übernehmen Postmates und damit bauen sie Uber Eats aus, den Lieferservice, den sie schon haben. Und damit nutzen sie eine Tatsache jetzt, die in der Pandemie ebenso entstanden ist, zu ihrem Vorteil auf zweierlei Art und Weise sogar. Auf der einen Seite setzen sie eben verstärkt auf einen Geschäftszweig, bei dem sich die Leute nicht ins Auto setzen müssen. Denn wo sollen sie denn hin? Es gibt einfach weniger Bedarf, in der Gegend rumzufahren. Aber Essen bestellen ist jetzt natürlich eine der wenigen Sachen, die noch sicher funktionieren. Und die hat an Beliebtheit deutlich zugenommen. Und dass diese Strategie Sinn macht, das zeigen auch diese Zahlen. In den ersten 3 Monaten des Jahres hat Uber einen Verlust von 2,9 Milliarden US-Dollar verzeichnet und kündigt an, 14% seiner Belegschaft zu entlassen. Der Umsatz der Division Uber Eats ist aber um 53% gestiegen. Und von April bis Juni hat sich laut Uber die Buchung über Uber Eats gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt.
Und was geht eigentlich gar nicht?
Naja, dass der Marathonläufer und ehemalige Weltrekordhalter Wilson Kipsang sich immer wieder abenteuerliche Ausreden einfallen lässt, nur um die Dopingkontrolle zu schwänzen. Mal ist es ein heftiger Wolkenbruch, der die Heimfahrt vom Haus seiner Schwester verhindert hat. Mal ist es ein Funkloch und er konnte leider per Handy nicht absagen. Bei einer Kontrolle hatte er ein wichtiges Meeting und bei einer anderen blockierte angeblich ein umgekippter LKW die Straße. Ich werde das Gefühl nicht los, dass Kipsang beim Großmeister der Ausreden gelernt hat. John Belushi aus dem Film Blues Brothers. Legendär, wie John Belushi alias Jake Blues seiner Ex-Freundin ganz plausibel erklärt, warum er sie vor dem Altar im Brautkleid hat sitzen lassen.
Das Benzin war alle. Ich hatte platten Reifen und dann hatte ich einfach nicht genug Geld für ein Taxi. Mein Smoking ist nicht aus der Reinigung gekommen und ein alter Freund von außerhalb kam zu besuchen. Dann hat jemand mein Auto geklaut. Da war ein Erdbeben und da kam eine furchtbare Flutwelle. Und die Heilfränke, es war wirklich nicht meine Schuld, ich schwöre es dir.
Doch beim Marathonläufer Kip Sang hat alles Flehen am Ende nichts genutzt. Der Leichtathletik-Weltverband hat ihn jetzt für 4 Jahre gesperrt.
Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass Ennio Morricone in seinem schaffensreichen Leben tatsächlich über 500 Filmmusiken geschrieben hat. Erste Erfolge hatte er als Komponist von Schlagern, wie hier für die italienische Sängerin Mina. Anfang der 60er hörte der italienische Regisseur Sergio Leone einen Song des amerikanischen Folksängers Peter Tevis, komponiert und arrangiert von Ennio Morricone. It's green pastures of plenty from dry desert ground. From the Grand Coulee Dam where the waters run down. Every state of this union us migrants have been. We come with the dust and we're gone. Sergio Leone war sofort klar, das ist die Musik, die ich in meinen Filmen hören will. In diesem Moment war Soundtrack für ein ganzes Genre geboren. Die Musik wurde zu einem Hauptdarsteller. Morricone hat die Prärie komponiert, die Langsamkeit in Noten und Klänge übersetzt. Man konnte die Augen schließen und mit Clint Eastwood nach San Miguel reiten. Dabei war Morricone mehr als nur ein Liedermacher für den Italo-Western. Er war ein experimenteller, ein kreativer Musiker. Er schrieb den Soundtrack für italienische Dramen wie Bertoluccis Novecento. Und er führte Geigen- und Orgelmusik wunderbar in der Serie Allein gegen die Mafia zusammen. Er arbeitete mit den Pet Shop Boys und Sinfonieorchestern. Er setzte in hunderten Filmen musikalische Denkmäler. Sein Werk beurteilte der Oscar-Gewinner selbst allerdings sehr bescheiden. Wenn man sich anschaut, was Bach komponiert hat und wie viel Mozart in 33 Jahren geschrieben hat, dann sieht man, ich bin unbeschäftigt. Gestern ist Ennio Morricone im Alter von 91 Jahren gestorben. Er legte nur Wert auf eine kleine Extravaganz. Er wollte gerne mit Maestro angesprochen werden. Na dann, Maestro, vielen Dank für Ihre Musik. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in diesen Tag. Ihr Michael Bröker.